Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Willkommen zu Folge 10 mittlerweile des Podcasts Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frei und begrüße herzlich die Hörerschaft und natürlich Christian Koch.
Ich sage dir auch ein herzliches Hallo, Caroline, und auch an alle da draußen ein fröhliches Hallo.
Christian ist Inhaber der Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin. Er verkauft Spannungsliteratur. Ich als Autorin schreibe sie. Und beide lesen wir für unser Leben gern Krimis, Thriller und Co. und sprechen alle zwei Wochen genau darüber. In dieser Folge wird es schwerpunktmäßig um das Thema Urlaubskrimis gehen. Außerdem gibt es unsere Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch, sowie unsere Current Reads, sprich das, was wir gerade lesen und was auf unseren imaginären oder auch realen Nachttischen liegt. Ganz wichtige Info, alle Buchtitel findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. Folgebeschreibung. Ja, Christian, wir befinden uns mitten in der Urlaubssaison. Egal, ob ihr eure Sommerferien am Strand irgendwo im Süden verbringt, an der Nordsee ohne Gutwettergarantie oder aber im heimischen Garten oder auf Balkonien, lesen geht immer. Und besonders im Urlaub finden viele die Zeit, die sie im Alltag oft dafür vermissen. Und da wir hier ein Podcast für Spannungsliteratur sind, wollen wir euch natürlich auch genau in diesem Genre Inspiration dafür mitgeben. Wie würdest du denn Urlaubslektüre im Krimi-Bereich definieren?
Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, und zwar nicht in meiner Meinung, sondern einfach, was ich erlebe. Es gibt einmal die Menschen, die ins Hammett kommen und mir sagen, ich hätte gern 2 oder 3 Taschenbücher. Wenn das Menschen sind, die nicht unbedingt jede Woche ein Buch kaufen, sondern auf einmal dann eben 2 oder 3, dann weiß ich, es scheint wieder Sommer zu sein. Vermutlich sind Schulferien oder große Ferien oder deren Ferien und deren Urlaub naht. Und das ist tatsächlich eine sehr beratungsintensive Zeit, weil, wie du schon erwähnt hast, Lesen im Urlaub ist für viele Urlaub. Und sehr wichtig, die wollen keine Bücher, wo sie nach 7 Seiten sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, wie gesagt, im Laden eine beratungsintensive Zeit. Die Wünsche der Urlaubenden sind unterschiedlich. Häufig hören wir im Hammett, ich fahre nach Sardinien. Habt ihr Krimis, die da spielen, die ihr natürlich auch empfehlen könnt? Also die Leute wollen irgendwie die goldene Torte mit dem Diamant obendrauf. Na, es soll da spielen, wo sie hinfahren, dann soll es noch gut sein, es soll nicht zu dick sein, nicht zu dünn sein, es soll 4 Meter Wassertiefe abkönnen, 80 Grad Sonneneinstrahlung, und dann zauberst du, wenn du das hinkriegst, als Buchhändler ein Lächeln in deren Lippen und Augen. Auffällig finde ich, wie gerne immer noch gelesen wird im Urlaub, also wie wichtig das der Menschheit ist, das finde ich schön. Und bei mir, nicht weil ich ein anderer Menschenschlag bin, bei mir ist Lesen im Urlaub anders. Ich nehme mir immer umfangreiche Bücher, die ich in der Woche hier in Berlin nie schaffen würde neben meinem Arbeitsalltag oder keine Lust habe, 7 Abende hintereinander 1000 Seitenbuch noch zu lesen nach Hammett-Schicht. Oder ich nehme mir was mit, was ich immer schon mal lesen wollte. Das kennt, glaube ich, jeder. Eine imaginäre Liste. Ja, habe ich jetzt schon 3-mal gehört, dass das toll sein soll. Oder ein Klassiker, was auch immer. Kommen wir ja nachher noch zu. Von daher ist es ganz facettenreich. Die einen freuen sich, wenn zum Beispiel von ihrem Lieblingsautor der neue Roman 4 Tage vor Abflug erscheint. Das ist dann nochmal so ein kleiner Urlaubshöhepunkt im Vorfeld.
Für mich muss ein Urlaubskrimi oder Thriller gar nicht unbedingt das spielen, wohin ich fahre. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr beliebt ist. Da braucht man ja nur mal in die großen Buchhandlungen auch gucken. Ne? Da sieht man, es sind bestimmte Regionen Europas gerade auch, sei es die Provence oder auch Toskana, Mallorca. Das ist ja alles sehr erfolgreich. Erkennst du da auch einen Trend? Kann auch ein Trend sein, der schon länger anhält. Wo besteht denn so die größte Nachfrage?
Also vorab, ein Trend ist es auf alle Fälle. Wir nennen die im Hammett tatsächlich charmante Urlaubskrimis. Also das sind keine Nervenzerfetzer, das ist nicht Blut- und Schlachteplatte oder Kindesentführung. Das ist oft eine schöne Region, landschaftlich ausführlich beschrieben. Du hast ja ein paar Länder schon genannt. Portugal ist übrigens noch sehr beliebt. Du kannst heute wirklich Stecknadeln setzen, was wo spielt und was beliebt ist. Ja, das so zum Thema Trend. Und ich glaube, jemand, der alle Rekorde schlägt, ist französisch klingt Jean-Luc Banalek. Das ist ein deutscher Autor. Inzwischen ist sein Pseudonym auch gelüftet. Ja, ich glaube, die ersten 2 Romane hat es gehalten. Wenn von dem Passenderweise übrigens immer im Juni, der neue kommt, einer pro Jahr. Die spielen in der Bretagne. Dann ist die Startauflage, man höre und staune, bei knapp über 200.000 Exemplare. Das heißt, der Verlag, in dem Fall Kiepenheuer & Witsch, macht in der ersten Auflage 200.000 Stück, guckt, wie schnell die verkauft werden und setzt dann die zweite Auflage in Gang. Das ist für den deutschen Buchmarkt allererste Liga. Egal, ob du im Krimi-Bereich spielst, schreibst oder ob du Sachbuch, ob du Biografie schreibst, ob du eine ganz erfolgreiche Autorin mit Belletristik bist, vollkommen egal. Aber eine Startauflage von 200, also der vorletzte Startauflage 250.000, da habe ich mit den Ohren geschlackert.
Also ich gucke ja immer auf den Bestsellerlisten nach, der steht ja auch immer ganz oben
sofort
auf der Bestsellerliste.
Ne, weil die Bestsellerliste geht nach Auslieferung, was liefern die Verlage an die Buchhandlung, weil die können ja nicht in jeder Buchhandlung gucken, was ist, wie oft verkauft wird, aber diese Auslieferung ist schon ein großes Indiz. Du siehst das zum Beispiel auch, selbst im Hammett, wir sind ja ein bisschen vielfältiger, wir sind auf vielerlei Art von Genre-Literatur spezialisiert, hat er absolut seine Fans. Und wo wir bei anderen Autoren, wenn wir die vorbestellen, 10 bestellen, das ist für Hammett schon viel, weil du kannst es ja immer nachbestellen beim Verlag. Jean-Luc Banalek bestellen auch wir 35 Stück. Also das heißt, wenn Jean-Luc Banalek kommt, ist das eine große Kiste, da sind 35 Bücher drin. Wir haben viele Vorbestellungen, auch das ist immer ein Indiz, ne, nach dem Motto, ey, wenn der kommt, bitte schreib uns eine Mail, ich hole den ab oder ruf an, sag aber nichts meiner Frau, es soll eine Überraschung sein. Da erlebst du die herrlichen Geschichten und da ist er schon in dieser Region Urlaubskrimi, da zähle ich ihn zu, denn ich bin ja in der Bretagne, ist er die unangefochtene Nummer 1. Es gibt viele, die danach kommen. Ne, das ist sehr beliebt. Gilles Ribeiro, auch im Pseudonym eines deutschen Autoren. Die spielen in Portugal. Da hat mich nur verwundert, ich selber war nie in Portugal. Ich habe das für mich, nur für mich persönlich, nie so als Urlaubsland gehabt. Wie viele zum Beispiel im Hammett sagen, oh, da war ich ganz als junger Mensch mal zelten, später konnte ich mir auch ein kleines Häuschen für 14 Tage leisten. Also wie viele wirklich das Land oder eine Region damit verbinden. Dann gibt es noch einen deutschen Autoren, der unter einem Klarnamen schreibt, Kai Rademacher, auch sehr beliebt, in Frankreich spielend, in der Provence. Und dann kommen einfach viele. Das ist einfach sehr beliebt. Es gibt aber auch Fälle, wo zum Beispiel, die erscheinen ja nicht umsonst, meistens im Sommer. Aber wir haben im Hammett tatsächlich Menschen, die den zum Beispiel auch im September kaufen, obwohl er dann ja schon 4 Monate oder 3 Monate auf dem Markt ist und sagen, für mich ist das ein Mini-Urlaub mit dem Buch, weil ich fahre nicht weg dieses Jahr. Daran siehst du auch, wie solche Art Kriminalliteratur eingesetzt werden kann. Ne? Nach dem Motto, ich kenne die Region oder ich kenne diese flirrende Hitze oder die Eigenheit der Leute. Bei Banalek spielt das ja immer Bretagne. Es sind Leute, die wenig sagen, zerklüftete Felsen, Geheimnisse in den Ortschaften, raues Klima. Das ist sehr einsetzbare Literatur für das, was du gerade möchtest.
2 Fragen dazu. Christian, würdest du denn sowas wie die Regionalkrimis, die ja oftmals in Deutschland spielen, in verschiedenen Orten, sei es jetzt die Nordsee, Ostsee, die Alpen oder sonst wo, würdest du das auch dazu zählen? Und würdest du so etwas wie, da habe ich jetzt so drüber nachgedacht, weil wir auch Italien angeschnitten hatten, sowas wie Donna Leon, was ja in Venedig spielt mit Commissario Brunetti, würdest du sowas auch dazu zählen oder ist das schon nochmal eine andere Kiste?
Wiederum eine gute Frage. Also Regionalkrimis, glaube ich, gab es auch schon vor 30 Jahren, bevor man überhaupt von einer Welle von Regionalkrimis gesprochen hat. Was sich geändert hat, sie werden anders beworben. Früher stand dann der 4. Fall für XY und es war für die Käufer und Käuferinnen der 3 vorherigen Bände war dieser Aufdruck vorgesehen. Heute hast du oft sowas wie der Ostseekrimi, der Nordseekrimi. Ne? Das wird schon sehr regional beworben, sage ich mal. Donna Leon ist sicherlich ein Markenzeichen, was Venedig angeht. Da ist ja auch wenig im Verhältnis danach gekommen. Ich glaube, sie hat diesen Markt ja mit vielerlei guten, glücklichen Faktoren sehr früh besetzt. Was zum Beispiel verwunderlich ist für mich, etwas früher hat Magdalene Nepp, auch übrigens eine Diogenes-Autorin, wie Donna Leon auch, Florenz-Krimis geschrieben, die, finde ich, qualitativ mindestens die gleiche Liga haben. Die haben auch ihre Fans gehabt, aber nicht annähernd so wie die ganzen frühen Donna Leons. Ich glaube, so ihre Verkaufspopularität hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Aber ich meine, die Frau taucht immer noch auf den Verkaufsbestsellerlisten auf. Sie ist wirklich ein Name. Ich glaube, viele Leute verbinden das eben auch. Also da hat sie wirklich was gesetzt. Es gibt dann auch die Kritiker, die sagen, nee, dieses Café, was sie da beschreibt, da sind keine mürrischen Kellner. Ich kenne das. Ja, das ist dann immer so. Ich kenne mich da aus. Das ist ja auch ein bisschen ein Spiel. Ich sehe das wirklich als Spiel. Ne? Bin ich die Straße auch lang gegangen, so wie der Autor das beschreibt oder die Autorin.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich lese sowas ja gar nicht. Ne? Also ich lese keine. Wir sind ja hier auch offen und ehrlich im Podcast. Ich lese gar keine Krimis in die Richtung. Ich lese ja sowieso wenig Krimis und eher Thriller, viel mehr Thriller. Aber so, ich würde jetzt auch mal sagen, wie nennt man die auch, wenn ich jetzt mal so sage, Destination-Krimis, ne? Ist jetzt auch nicht so ein feststehender Begriff wie Destination-Thriller vielleicht. Aber ja, ich lese das gar nicht so viel. Wie sieht's bei dir aus, Christian?
Also ich glaube, für die Popularität, die dieses Untergenre, ne, kann man vielleicht so beziffern, ist es bei mir eine Ausnahme, wenn ich mir einen davon schnappe. Den ersten Jean-Luc Banalek, den habe ich damals gelesen. Es war ja ein Debüt. Ich lese gerne Debüts, einfach um so ein Gefühl zu kriegen. Wer ist da? Wer kommt da? Ich fand den vollkommen in Ordnung. Dass daraus so ein Erfolg wurde, hat mich ein bisschen verwundert. Aber letztendlich entscheidet jeder, der ein Buch kauft, welches Buch kauft er. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und da unterscheidet sich eben auch diese mein persönlicher Lesegeschmack, das weißt du ja sowieso und viele inzwischen auch, ist nicht so auf Serien fixiert. Ich habe nichts gegen Serien. Es gibt gute, es gibt hervorragende, aber nicht jede Serie interessiert mich. Und diese, ob es Regionalkrimis sind, jetzt auf Deutschland bezogen oder auf die beliebten Urlaubsländer, die leben von Serie. Das haben die Verlage wie die schreibenden Menschen sehr genau erkannt. Also bei Donna Leon kannst du deine Uhr am Handgelenk stellen, wann für Juni angekündigt der neue Brunetti im Mai schon ausgeliefert wird. Und dieses Jahr ist eine absolute Sensation. Es ist kein neuer Brunetti da, der kommt erst im Winter. Das liegt daran, dass sie ein Buch geschrieben hat namens Backstage. Das ist jetzt gekommen oder vor ein paar Wochen gekommen, wo sie über, ich glaube, sich das Schreiben, Brunetti, Venedig, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Eigentlich ganz spannend, aber da wird nicht annähernd, das weiß ich von großen Buchhandlungen nicht, das hat nicht annähernd die Bedeutung wie neuer Brunetti. Wie gesagt, das ist alles sehr auf Serie ausgelegt und allein schon dadurch interessiert es mich, muss ich ehrlich gestehen, weniger.
Ja, da unterscheidet sich vielleicht auch unser Geschmack ein bisschen von dem des Mainstreams, sage ich jetzt mal so, weil das ja schon sehr, sehr erfolgreich ist. Und das zeigt ja auch, es hat seine Berechtigung. Und das zeigt auch wieder die Vielseitigkeit und den Facettenreichtum der Spannungsliteratur. Das finde ich richtig gut. Und es hat alles seine Berechtigung, ne? Also nicht jetzt falsch verstehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da einige auch an das Genre herangeführt werden, die vielleicht gar nicht so viel Kriminalliteratur sonst lesen und die auch erst recht keine Thriller oder irgendwie Hochspannungs- und wie du immer so schön sagst, Blut- und Schlachteplatte-Thriller lesen.
Das ist ein interessanter Aspekt, den du erwähnst. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich höre zum Beispiel von Urlaubenden, die zurückkommen, dass in dem kleinen Pensionsflur oder das Hotel hat eine kleine Telefonzelle umfunktioniert für Bücher. Die kannst du da reinstellen. Andere können sich die umsonst rausnehmen, auf was für Bücher die da gekommen sind. Und ganz sicher ist im Urlaub für viele auch, ich möchte was Unterhaltsames lesen. Gerne mit Spannung, aber ich möchte es auch weglegen können und ein bisschen sinnieren, die Landschaft ankicken, mich mit dem Menschen, der neben mir in der Sonne brutzelt, mich unterhalten, was machen wir heute Abend. Das finde ich auch absolut verständlich. Da hast du recht, dass diese sogenannte, wohlgemerkt, das ist ja kein feststehender Begriff in der Buchbranche, wir nennen die charmante Urlaubskrimis, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber ich glaube schon, dass das ein Stück vom Genre ist, wo eben auch Erstleser oder Leute, die auch sagen, nee, manches, was ich in Paletten bei den großen Buchhandlungen im Eingangsbereich sehe, wenn ich da auf den Klappentext gucke und sehe irgendwie, was für Taten begangen werden, da habe ich keinen Bock drauf, aber das irgendwie ein bisschen vertrottelter Polizist in einem kleinen Kaff in Südfrankreich, das klingt doch ganz nett, ne? Und was spricht dagegen? Manchmal hört man, weiß nicht, Punkmusik, manchmal denkst du, oh, ich muss abwaschen, höre ich ein bisschen Popmusik. Beides ist Musik und warum auch nicht.
Sehr gut zusammengefasst. Sehr spannend. Das ist mir gerade aufgefallen, es gibt eigentlich in unserem Podcast zwei Running Gags. Der erste Running Gag betrifft dich, ist, dass du keine Serien magst, wenn man sagt, oder wenig Serien magst. Aber ich will es nicht so endgültig formulieren. Du bist aber auch kein Serienliebhaber, so kann man es, glaube ich, sagen. Das kommt immer wieder auf. Und bei mir ist es ja tatsächlich, dass ich Destination Thriller liebe, was auch bei uns immer für viel Schmunzeln sorgt. Da habe ich jetzt tatsächlich auch den ersten Tipp für euch, weil ich finde, was bietet sich besser an für einen Urlaub als ein Destination Thriller? Und ich habe mal so geguckt und habe meinen Stapel ungelesener Bücher angeschaut und da ist ein Roman, der ist schon vor, glaube ich, 2 Jahren oder so erschienen, der wird sich hervorragend eignen und das ist No Escape von Lucy Clark. Im Gegensatz zu ihren neueren Thrillern, besonders One of the Girls, das in Griechenland spielt, sich also auch gut eignen würde, der hat mir auch sehr gut gefallen, die erscheinen ja bei DTV, wurde dieses Buch noch im Piper Verlag publiziert, als sie nämlich noch nicht so bekannt war in Deutschland. Und da geht es um zwei englische Schwestern, die dem grauen Alltag entfliehen wollen und auf einer Yacht von den Philippinen aus in See stechen. Doch jeder der Crew scheint ein Geheimnis zu haben und nachts geht auch eine Person über Bord und das Boot fühlt sich plötzlich nicht mehr wie diese traumhafte Zuflucht, ja, wie sie sich das in Großbritannien vorgestellt haben, von wo sie aus gestartet sind, sondern wie ein Gefängnis an. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich der perfekte Read, wenn es irgendwie zum Beispiel nach Asien geht oder aber auch wenn es irgendwie aufs oder ans Wasser geht. Was ist denn deine erste Empfehlung, Christian?
Ja, ich denke tatsächlich bei Urlaub irgendwie doch an Sonne. Und deswegen habe ich eine Trilogie herausgesucht. Man kann die zwar noch einzeln bekommen, aber eigentlich gehört sich das alle 3 Bände in einem Band. Leider früh verstorbener französischer Autor Jean-Claude Izaut, der hat eine legendäre Trilogie geschrieben aus den Einzelbüchern Total Cheops, Chromo und Sulea und der Oberbegriff ist Marseille-Trilogie und ich kann nur jedem Menschen raten, der wo immer auf der Welt Urlaub macht, nimmt diese Marseille-Trilogie mit. Ich schätze mal, jeder Einzelband hat ungefähr 250, 270 Seiten. Also ne, wenn man die 3 Bücher in einem Buch, in einem Band versammelt sieht, erschrickt man vielleicht kurz, aber es sind halt 3 Romane. Du begleitest einen Polizisten in Marseille, Fabio Montale, der in dieser Stadt geboren ist, der diese Stadt liebt, der aber auch in seiner Jugend die andere Seite von Marseille kennengelernt hat, in puncto Menschen, die nicht unbedingt dem Gesetz so folgen, wie er das tut. Sprich, Fabio Montale kennt zu Beginn der Romane eben auch Leute vom anderen Lager, sage ich mal. Und darüber hinaus ist es unendlich eindrucksvoll mit dieser Stadt Marseille als uralte Hafenstadt, als Stadt, die immer schon Fremde aufgenommen hat, Fremde aus anderen Ländern, anderen Kulturen, sicherlich auch einige schräge Vögel, war immer eine Handelsstadt, eine alte Hafenstadt. Und wie er das beschreibt, da kommt nicht nur seine Liebe zu dieser Stadt rüber, sondern auch sehr viel Wissen, ja, was man, finde ich, tatsächlich bis heute, auch wenn die Leute aus Marseille das bestreiten, noch erlaufen kann. Ne? Also du gehst durch diese Stadt, ich war da als junger Mensch mal, ich habe da mal 8 Monate ein bisschen in der Nähe gewohnt, habe diese Stadt oft besuchen können und ich bin da wirklich ehrfurchtig rübergetapert. Und damals haben mir schon alte Leute aus Marseille gesagt, hey, wenn dir die Stadt heute so gut gefällt, du hättest mal vor 30 Jahren da sein sollen, was alles abgerissen wurde und das ist doch heute nur noch ein Abguss und so. Ja, das ist wie immer, ne? Früher war alles besser. Jedenfalls, wie Jean-Claude Izaut diese Stadt heraushebt, das Leben mit und gegeneinander hat mich wirklich so beeindruckt, dass der 3. Teil der Trilogie, die kam ja damals einzeln raus, im Abstand von gut 1 Jahr, 1,5 Jahren, das einzige Buch, was ich je im Hammett gelesen habe, also wir sprechen von den Öffnungen, ist der 3. Teil der Trilogie. Als der erschien, werde ich nie vergessen, war ein Samstag, habe ich den 3. Teil im Laden angefangen und jeder, der an diesem Samstag reinkam und ein Buch gekauft hat und gebeten hat, dass ich endlich mal kassiere oder dass ich vielleicht eine Frage beantworte, hat sich sicherlich gewundert, was das für ein mürrischer Buchhändler ist. Weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, wie es zu Ende geht. Und das ist auch dieser Jean-Claude Izaut, ne, wie der französische, später der Unionsverlag, in einer ganz tollen Krimireihe Unions Metro. Die haben das auch cool gemacht. Die haben hinten in den Büchern eine Playlist von dem, was, ob das harte Jungs am Hafen sind, ob das der Polizist ist, ob das seine Freundin ist oder die rappenden Jugendlichen in irgendeinem Vorortghetto von Marseille. Die Musik, die in den Roman gehört haben, hast du hinten als Playlist. Und damals war das so, ich meine, wir sprechen von einer Zeit, wo gerade mal das Internet erfunden war, haben Leute diese Songs gesucht und haben die teilweise auf CDs gebrannt, um die alle auf einer CD zu haben. Ich meine, heute klickst du 12 Mal im Netz und dann hast du das. Aber das ist für mich noch so ein Beispiel, wie Kult diese Marseille-Trilogie war. Und sie bietet alles, sie bietet was fürs Herz, sie bietet Gefühl, Spannung, Klugheit. Also das ist einer meiner ewigen Favoriten.
Wow, freut mich sehr, dass du es jetzt hier auch erwähnst, weil davon hast du, glaube ich, noch nie erzählt hier im Podcast.
Das stimmt.
Ne? Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und witzig auch mit der Playlist, weil das ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber im New Adult-Genre gang und gäbe. Also in fast jedem New Adult-Buch, was man aufschlägt, ist vorne oder hinten eine Playlist drin. Und ich liebe das ja auch. Ich finde das auch total toll. Bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich schreibe, ich mache mir immer, also für jeden neuen Roman, für jede neue Geschichte, in die ich einsteige, mache ich mir so eine Stimmungsplaylist, damit ich quasi so in die Stimmung reinkomme. Und das hilft auch total. Und ich finde das total schön, wenn man sowas oder eben auch, was die Figuren hören, wie du gerade sagtest, auch mit den Leserinnen und Lesern teilt. Richtig cool.
Ja, und das Tolle finde ich auch, ne, du kommst ja auf Sachen, da würdest du alleine nie drauf kommen, weil du kennst die Sängerin nicht, du kennst die Band nicht. Und das, ich finde, diese Ping-Pong-Geschichten finde ich bis heute, ne, weißt du, du liest was, da macht's Ping und du merkst dir das und dann guckst du nach, dann macht's Pong, weil das deinen Geschmack trifft. Das finde ich so cool, ne, weil das ist ja auf eine total angenehme Art und Weise unberechenbar.
Ich auch sehr, sehr cool. Um jetzt nochmal auf meine Aussage von vorhin zurückzukommen, dass ich sowas eigentlich nicht lese oder gar nicht lese, da habe ich auch gedacht, hier in Vorbereitung auf den Podcast, das geht ja eigentlich nicht, ne? Wir müssen ja hier auch ein breites Spektrum abdecken. Ich auch als Co-Host muss das tun. Und habe gedacht, ich muss jetzt endlich meinen Frankreich-Krimi lesen. Und da stach mir bei den Neuerscheinungen Gefährliche Aussicht von Julie Dubois ins Auge. Der erscheint am 25. Juli bei Löwe. Also eine Neuerscheinung, die ich noch nicht gelesen habe. Also ich gebe hier keine Garantie und keine Gewähr. Aber es geht um ein junges Paar aus Paris, das sich auf dem Land eine Villa kauft und dann restauriert. Liebe ich ja schon mal, da hat man mich ja eigentlich schon. Und dann stürzt aber die Eigentümerin vom Dach in die Tiefe. Kommissarin Marie Mercier muss ermitteln, denn ein Unfall war das nicht. Und schnell zeigt sich, dass das Dorf Ressentiments gegen die reichen Neuen aus Paris hat. Und ich finde, das ist so eine coole Geschichte. Und obwohl das der fünfte Teil einer Reihe schon ist, glaube ich, dass man da gut einsteigen kann und dass das auch nicht nur was für den Frankreich-Urlaub, den ich dieses Jahr nicht mache, ist. Oder? Kennst du die Autorin, weil es schon ihr fünfter Teil ist?
Muss ich auch gestehen, vom Namen ja. Ich glaube auch, wir haben von den früheren die mal da gehabt, aber wir haben sie einfach nicht im Sortiment. Es wird zumindest auch nicht nachgefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Das spielt aber nie eine Rolle, weil das, was wir im Hemmet haben an deutschsprachigen Kriminalromanen, ist ungefähr ein Sechstel von dem, was es gibt. Und daran siehst du schon, wir können nie alles da haben. Das geht sowieso nicht aus Platzgründen wie aus finanziellen Gründen, weil du kaufst die halt ein. Und manches wird halt auch zum Beispiel bei uns weniger gefragt. Genauso kann es sein, dass diese Autorin, die du gerade erwähnt hast, aber bei den großen Buchhandlungen, bei den Ketten, läuft wie geschmierte Katze. Muss man immer bedenken. Oder vieles läuft auch im Bahnhofsbuchhandel sehr gut, weil die Leute kennen es, erinnern sich ganz schnell wieder durch bestimmte Cover-Ähnlichkeit. Deswegen sollte man nie sagen oder darauf schließen, verkaufen wir im Hemmet nicht, hat keine Bedeutung. Was soll das, sollte das auch heißen? Aber ich habe auch definitiv nichts von ihr gelesen.
Oder auch im Flughafen Buchhandel.
Klar, absolut.
Das vergisst man auch immer, ne?
Unterschätzt.
Wie oft nehme ich mir da ein Buch mit?
Ja, und gar nicht mal mein Flug geht in 2 Minuten, sondern du hast meinetwegen noch 20 Minuten, du guckst rum und dann wählst du ja in dieser Zeit genauso aus, als wenn du bei Thalia in Schwerin stehen würdest oder im Hemmet in Berlin. Du legst mindestens 3 weg, behaupte ich, bevor du dich für 1 entscheidest. Das ist bei diesen Flughafenbuchhandlungen ja nicht anders. Und wie gesagt, Bahnhofsbuchhandlungen sind auch ganz unterschiedlich. Also ich bin früher mal ein bisschen nach Köln gependelt und ich war baff, was ich da in der Bahnhofsbuchhandlung auch in den Regalen gefunden habe. Also bei den Neuheiten, weißt du, die kenne ich zumindest vom Sehen, viele Inhalte durch die Hemmet-Webseite. Aber dann gehst du ins Regal und stellst fest, ey, da ist ein Krimi-Ding, der wird seit 30 Jahren aufgelegt. Allein dadurch ist er schon interessant, ne?
Oder auch in Leipzig im Hauptbahnhof, ne? Die kennst du bestimmt auch, die Buchhandlung. Die ist auch großartig. Also auch sehr groß tatsächlich, ja.
Und groß und artig, genau. Groß und großartig, stimmt. Passt beides.
Was ist denn dein zweiter Buchtipp, Christian?
Genau, das zweite Buch, auch wenn es in London spielt, ist, glaube ich, auch weltweit einsetzbar. Eine britische Autorin, die, ich habe es kaum glauben wollen, am Anfang dieses Jahres 80 Jahre alt wurde, Liza Cody. Und einer meiner Lieblingsromane von ihr ist Ladybug. Ladybeck deswegen, weil es geht um eine ältere Frau, die in der Innenstadt von London lebt. Eine ganz teure Louis Vuitton-Tasche hat, einen merkwürdigen Windhund bei sich und die aber erkennbar obdachlos ist. Und dann begegnet sie jemanden aus ihrem alten Leben und dann flackert in ihr nochmal, ja, flackern schon gezackte Blitze auf, weil dieser Mensch hat sie in das gestürzt, wo sie sich gerade befindet. Und das ist eine so coole Geschichte. Und diese Liza Cody schafft es dir, Frauenfiguren, die oft ein bisschen anders sind als irgendwie das Gewöhnliche, super interessant durch ihre Geschichte darzustellen. Gepaart ist das mit gar nicht mal galligen, ich würde es so Mischung aus schwarzem britischem Humor. Also wer da nicht schmunzelt, der ist nicht wirklich im Urlaub. Und es sind einfach coole Geschichten. Und hier geht es eben auch ein bisschen, was ist schöner Londoner Innenstadtschein. Ne, London City ist viel Geld, das weiß jeder. Aber der Gegensatz zu ihr ist einfach genial gewählt, genial ausgeführt. Sowas finde ich, das könnte jeder mal ausprobieren und wird, glaube ich, im Urlaub auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gut unterhalten sein.
Ja, Liza Cody hast du schon öfter erwähnt. Ist das eine deiner Lieblingsautorinnen auch?
Also die ist schon unter den Top 50, was bei mir wirklich viel heißt. Und nicht nur deswegen, sie hat oft Ideen, die funktionieren, 1, 2 oder 3 Romane. Da nimmt sie dann auch die gleiche Figur. Es gibt eine Trilogie, von Ladybeck gibt es auch eine Art Fortsetzung. Aber Liza Cody ist keine, die 19 einer Serie schreibt. Die hat zu viele Ideen, glaube ich, was ich toll finde. Und ich kann das nur immer wieder betonen, wenn ich sage, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gute Unterhaltung. Dann ist das ein der höchsten Lobsätze, die ich imstande bin auszusprechen. In Deutschland ist Unterhaltung oft mit so einem Augen hochziehen und ach so, das ist unterhaltsam, wo ich mir denke, ey, naja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich bin jedenfalls ein großer Freund von sehr guter Unterhaltung.
Ja, ich auch. Kann ich euch bestätigen. Finde ich auch, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ja, ne, dass sowas bei uns eigentlich nicht gibt. Also so eine Borniertheit oder Ressentiments oder so. Und das, genau, weil ich glaube, da entgeht einem auch viel.
Absolut. Das ist wie immer mit Vorteilen. Ich finde, die kannst du ruhig haben. Die meisten von uns sind alles Menschen. Aber wenn ich Vorteile habe, irgendwie, wenn ich nur Autorinnen lese, weil ich sage, die Männer können keine guten Bücher schreiben oder umgekehrt, da muss ich schon darauf gefasst sein, dass mir einfach ein Teil guter Bücher entgeht. Und wenn ich sage, ich höre nur Musik von Leuten, die auch 3 schwarze Hunde haben und 4 Wohnsitze, dann kann ich das machen, aber werde ich viele gute Musik nicht hören.
Das stimmt. Und andersrum kann man aber auch nicht alles lesen. Also wenn man sich alles kaufen würde und alles zulegen und lesen würde, was auf der Bestsellerliste steht, aber selbst was wir hier empfehlen, so viel Zeit hat man leider gar nicht.
Genau. Und du siehst es ja an uns beiden, ne? Was wir im Halbjahr lesen oder meinetwegen im Monat. Ne? Wir lesen ja ständig, auch wenn drumherum viel zu tun ist. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was erscheint. Und das in diesem Genre, was wir ja behandeln. Es gibt genug andere Bücher, die ich auch interessant finde. Wenn die da noch dazu gezählt werden, ey, wie viel Leben soll ich denn noch haben?
Das stimmt. Mein Tipp Nummer 3, der letzte, ist tatsächlich mal etwas Härteres und auch Älteres. Und das ist was für euch, wenn ihr zu Hause bleibt, aber gern in der Vorstellung irgendwo hinreisen wollt. Oder auch, das machen ja auch viele, dass sie sagen, ich mache gar keinen Sommerurlaub, weil der Sommer in Deutschland, der bietet auch einiges und es ist warm, sondern ich fahre im Winter weg. Ich fahre im Winter zum Beispiel nach Australien. Ich empfehle euch Jane Harper. Sie schafft es wirklich meisterhaft, Schwüle und Hitze zu transportieren. Und genauso Hitze im Original The Dry und bei Rowohlt schon vor fast 10 Jahren erschienen, heißt auch ihr Thriller. Und der hat mich, als ich ihn gelesen habe, vor einigen Jahren einfach umgehauen. Das ist für mich ein sensationell spannender, intelligenter Thriller und wirklich vermutlich einer der besten, die ich je gelesen habe. Und er transportiert wirklich das Setting und die Atmosphäre dieser Schwüle Australiens fantastisch. Und darum geht's. Es geht um Luke, seine Frau und sein Kind. Die werden nämlich erschossen aufgefunden. Und alle denken, er ist wegen der Dürre und den schlechten Aussichten auch als Farmer durchgedreht. Doch ein Polizist hat Zweifel. Und als Aaron Falk, ebenfalls Polizist, der aber in die Großstadt gegangen ist und erst nach 20 Jahren wieder in diesen Heimatort zur Beerdigung seines Jugendfreunds Luke zurückkehrt, brechen alte Wunden auf und es wird natürlich ermittelt. Und das ist ein Buch, was ich wirklich toll fand und es wurde auch verfilmt und die Verfilmung fand ich auch ganz gut. Das Buch ist aber besser, das heißt, bevor ihr den Film schaut, lest erstmal das Buch. Und ich kann es jedem empfehlen, der auch im Urlaub mal etwas Düstereres lesen will und weniger so, ich sag mal so Popcorn-Thriller-artig oder auch eben so wie diese Urlaubskrimis, ne, die wir eingangs angesprochen haben. Ja, wer sich in die Dürre Australiens entführen lassen will, der kann da gerne zugreifen.
Spannend.
Was ist denn deine dritte Urlaubsempfehlung, Christian?
Ja, das ist was für die Menschheit, die ein bisschen längere Urlaube machen kann. Ich habe einen Roman vor vielen Jahren gelesen von einem britischen Autor namens Stephen Price. Das Buch heißt Die Frau in der Themse. Und ich rate dazu, dieses Buch erst zu kaufen und es danach erst in die Hand zu nehmen, weil man wird sich erschrecken, weil dieses Buch hat tatsächlich knapp über 1000 Seiten. Wer mich kennt, weiß, dass das einmal in 25 Jahren passiert, dass ich so einen Mammutschinken überhaupt in die Hand nehme, geschweige denn lese. Aber hier ist das passiert, weil Die Frau in der Themse spielt im viktorianischen London und du begleitest eine Frau, die heißt Charlotte Wicket. Und diese Frau ist ziemlich geradlinig, aber sie hat in ihrem Leben zwei langjährige Partner gehabt. Der eine ist Detektiv bei Pinkerton, das war damals eine legendäre amerikanische Detektivagentur. Und der andere Lebensgefährte von ihr stand eher auf der anderen Seite des Gesetzes. Und dieses Buch spielt, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Zeitraum von 40 Jahren. Beginnt auch sehr ungewöhnlich, darauf will ich hier nicht eingehen. Du weißt dann schon einen Teil der Geschehnisse und dann erfährst du, wie es dazu gekommen ist. Aber das ist so ein Füllhorn an dieser Zeit, wie Großbritannien damals war, wie die Welt war. Und dieser Begriff Urlaubsschmöker, ne, ist ja irgendwie von Verlagen mit 80 verschiedenfarbigen Aufklebern torpediert und befeuert worden. Aber hier passt es. Ich habe den wirklich auch deswegen ausgesucht, weil es gibt ja Leute, die auch vielleicht zwei Wochen Urlaub machen und sagen, ey, die erste Woche gucke ich mir ein bisschen Land und Leute an und die zweite Woche haue ich mich nur auf meine Liege und lese. Und das finde ich so großartig, wenn du Zeit hast, so ein Buch, je nach deinem Lesetempo an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, quasi trotzdem in einem Stück zu lesen. Weil wo kannst du das sonst? Wie gesagt, ich finde das auch als Urlaubsbuch toll geeignet, weil es so facettenreich ist. Es ist diese Geschichte dieser Frau um die beiden Männer und ja, auch da wieder unglaublich präzise vom Handwerk her Geschichte zu dieser Zeit mit eingebaut. Ich würde dieses Buch mitnehmen und dafür dann halt, weiß nicht, zwei Hosen, ein paar Handschuhe, ein paar Mütze zu Hause lassen und notfalls Übergepäck. Ist doch alles bezahlbar.
Sehr lustig. Aber daran muss man wirklich denken, ne? Daran denke ich jetzt auch immer. Deshalb danke ich auch wirklich für den E-Reader, den ich habe. Also ich brauche schon auch so die Haptik, ne? Also ich muss schon das gedruckte Buch auch mitnehmen, aber ich habe auch dann echt immer so 4, 5, 6 Bücher noch auf dem E-Reader damit, weil das ist natürlich ein Risiko im Urlaub. Stell dir mal vor, das Buch gefällt nicht und du nimmst nur ein oder zwei mit.
Also ich glaube, das kennt auch jeder Urlaubslesende wirklich gut. Weißt du, wenn du 6 Bücher mitnimmst und du weißt, du liest 2 davon oder lass es 3 sein und 2 von den 6 sind nicht so dolle und du legst sie nach 80 Seiten weg, das kannst du verkraften. Aber wenn du 3 Bücher mitnimmst, und das erste ist was ganz anderes, als du erwartet hast, legst du weg. Das zweite ist überhaupt nicht dein Stil. Dann hast du noch ein Buch für diesen Urlaub. Klar, wenn du jetzt irgendwo, weißt du nicht, wenn du Urlaub in München machst, dann ist das relativ egal und du deutschsprachig liest. Aber wenn du auf irgendeiner Insel bist, wo einmal im Jahr Lebensmittel rübergebracht werden, dann wirst du da relativ wenig englisch- oder deutschsprachige Bücher haben. Dann ist das schon bitter. Und wenn du dann einen E-Reader hast, ne, da kannst, ist ja vollkommen Wumpe, ob du dir 8 oder 800 Bücher da drauf knallst. Das ist übrigens auch ein Punkt des Erfolges in Deutschland. Die meisten Leute lesen entweder nur digital oder sie lesen eben im Urlaub digital. Weil was wiegt ein Reader heute? 150 Gramm. Ne, das ist etwas mehr als, wenn überhaupt. Ich schätze heute 100 Gramm. Ne, ich hatte einen ganz alten, einen der ersten Modelle und ich fand das schon cool.
Sehr gut. Und wenn du jetzt in Urlaub fahren würdest, welches Buch, welche Bücher dürften mit oder stünden auf deiner Liste?
Ich bin ja der Freund von Kurzurlauben. Das hat auch mit dem Hemmet zu tun. Ne? Irgendwie hänge ich ja auch an dem Laden. Aber mein Traum, ich war früher mal mindestens 2-mal im Jahr in der Ostsee, 4, 5 Tage mit meinem Hund damals noch. Und ich habe mich immer bemüht, viel hat das verwundert, in dieser Zeit keine Krimis mitzunehmen. Sondern Bücher, die ich in dem Jahr aufmerksam geworden bin, von denen ich gehört hatte, von denen ich tolle Besprechungen gelesen habe oder die mich vom Thema her interessiert haben oder aber auch Klassiker. Also wenn du jetzt sagst, wir sind Millionäre durch die bisherigen Podcast-Folgen, dann würde ich in meinen Urlaub mitnehmen tatsächlich von Gabriele Terget, einer deutschen Autorin 10er, 20er Jahre, das Buch Effingers. Ich habe immer nur von diesem Buch gehört. Ich habe andere Gerichtsreportagen von Gabriele Terget gelesen, die ich großartig fand. Und die Leute im Hemmet, Kunden und Kundinnen sagen, ey, wenn dir das gefallen hat, dann musst du Effingers lesen, weil es eine Geschichte von Berlin anhand einer Familie. Es ist ziemlich umfangreich. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es hat sicherlich 600-700 Seiten. Aber wie gesagt, falls wir Millionäre sind, du mir das noch mitteilst, dann habe ich ja genug Zeit für einen Urlaub. Dann würde ich tatsächlich, früher habe ich immer gesagt, lese ich, wenn ich in Rente gehe, aber heute, wenn ich meinen Urlaub gehe, ich würde gern was von Dostojewski lesen. Zu meiner großen Schande muss ich gestehen, ich habe noch nie etwas von Dostojewski gelesen. Und ich habe so viel Gutes gehört. Also das wäre so mein zweiter Urlaubstraum. Eine Schuld und Sühne habe ich mir tatsächlich notiert, weil da sagen die Leute, Christian, das musst du lesen. Und ich habe auch eine sehr schöne Begegnung gehabt, wo mir jemand gesagt hat, ich beneide dich darum, dass du dieses Buch noch nicht gelesen hast und es vor dir hast. Ich meine, es ist doch, mehr Lob geht nicht für einen schreibenden Menschen. Also in dem Fall Dostojewski, auch wenn er es nicht mehr hört. Und du?
Ich habe auch einige tatsächlich auf meiner Liste, eben weil ich immer eine Auswahl auch mitnehme. Und bei mir ist es auch so, dass ich sage, es ist jetzt die Zeit für Bücher, die ich sonst auf meinem Stapel habe und wo ich einfach nicht dazu gekommen bin. Also ähnlich wie bei dir. Ich freue mich natürlich auch, wenn jetzt der neueste Roman meiner Lieblingsautorin genau zu dem Zeitpunkt rauskommt. Aber bei mir wäre es tatsächlich, wer die letzte Folge gehört hat, weiß es, The God of the Woods, also Der Gott des Waldes von Liz Moore. Das würde ich sehr, sehr gerne lesen. Und ich glaube, im Urlaub hätte ich auch so die Muße dafür und die Zeit, ne, dass man wirklich so sagt, ach, jetzt kann ich mich da so voll drauf einlassen, auch gerade eben, weil es auf Englisch ist. Dann Before We Were Innocent von Ella Berman. Da habe ich auch ja schon viel von gehört und gelesen und hatte es auch mal vor einigen Podcast-Folgen als eine unserer Monatsneuerscheinungen, auf die ich mich gefreut habe. Dann steht bei mir auch oben auf der Liste, was ich schon seit Jahren lesen will, aber noch nicht gemacht habe, Donna Tartt mit Die geheime Geschichte. Secret History. Und das habe ich auch im Hemmet wieder gesehen, als ich bei euch war. Und da war ich überrascht, dass du das hast.
Also es ist so, ich habe ja auch schon gelesen, als ich ein bisschen jünger war. Ne, und es gab früher ein Buch, das hast du in jeder, egal ob du den Mathestreber oder die Hippiefrau besucht hast, in Wohnung, Haus, WG, in jeder Bibliothek stand das Parfüm von Süßkind. Und Jahre später ist das nochmal getoppt worden durch Donna Tartt, Die geheime Geschichte. Und ich habe es relativ spät gelesen, aber all die Begeisterung, die Faszination kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich ein Musterbeispiel, eine hervorragende Idee, genial umgesetzt. Und ich glaube, an diesem Buch stimmt alles. Wirklich. Das ist, also kann ich mich wiederholen, da würde ich dich fast beneiden, dass du das noch vor dir hast. Und es ist ein so cooles Urlaubsbuch, weil du kannst es auch weglegen. Es gibt ja manchmal Bücher, die sind cool, die sind auch für einen Urlaub geeignet, aber du musst am Ball bleiben, weil es sind irgendwie 17 verschiedene Personen. Dann spielt das Buch noch in 4 Ländern. So, wo sind die jetzt gerade? Ist das die Zeitebene jetzt oder ist das irgendwie das, was vor 8 Wochen war? Und das ist bei Donna Tartt eben anders und grandioses Buch, wirklich.
Oh, spannend. Oh Gott, da freue ich mich ja so sehr drauf. Dann wandert das jetzt nach ganz oben auf meiner Liste. Und um mal beim Hemmet zu bleiben, ich habe ja auch bei euch gestöbert und ich konnte natürlich nicht, da ich mit dem Zug unterwegs war, konnte ich mich natürlich nicht wie so ein Packesel mit 100 Büchern vollpacken. Du weißt ja, ich habe auch danach noch was bestellt bei dir und so. Aber aus dem Antiquariat wollte ich natürlich welche mitnehmen. Und da habe ich echt coole Bücher gefunden. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 gekauft. Und 2 davon stehen auch ganz oben auf meiner Urlaubslektüre-Liste. Und zwar ist das einmal Val McDermott, Ein Ort für die Ewigkeit. Ich zeig's dir hier gerade nochmal. Das habe ich bei euch gefunden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Und dann von einem alten Bekannten, und es ist wirklich in a perfect condition, also es sieht überhaupt nicht aus, als ob es überhaupt jemals gelesen worden ist, von David L. Lindsay, Der Kuss der Rache. Und da habe ich auch schon reingelesen und das fängt schon wieder so gut an. Und das ist das, was ich, da habe ich das diese Folge oder letzte Folge gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber als ich sagte, es wäre so schön, mal Bücher zu lesen, die man so vor 15 oder 20 Jahren richtig gut fand oder von Autoren und das halt dann nochmal so Revue passieren zu lassen, gefällt mir das heute immer noch. Und ich hatte ja in der allerersten Podcast-Folge erzählt, dass David L. Lindsay eigentlich so der erste Thriller-Autor war, den ich gelesen habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch, was hier steht sogar noch DM drauf. 18 DM ab 1.1.2002 9 Euro. Und da habe ich aber auch gedacht, okay, krass, das ist über 20 Jahre alt. Und es ist nicht viel teurer geworden, die Taschenbücher. Das erschreckt mich so ein bisschen. Du kriegst immer noch Taschenbücher für 12, 13 Euro.
Ja, das stimmt. Das ist auch ganz spannend, weil das wäre ja auch mal wirklich ein Thema für eine eigene Folge oder ein Teilthema für eine kommenden Folgen Preise im Buchhandel. Ne, ich habe ganz oft im Hemmet, dass die Leute sagen, ach, früher, ne, als ich noch die Rowohlt, Rowohlt-Thriller für 6,80 Mark gekauft habe. Klar, da war der Krieg gerade zu Ende. Das kannst du ruhig machen. Aber ich habe als halbwegs junger Mensch habe ich schon 12,90 Mark für einen Rowohlt bezahlt. Ich habe damals schon 14 Mark, kannst ja 1:2 umrechnen, für einen Diogenes. Die waren immer ein bisschen teurer bezahlt. So, jetzt kannst du sagen, na gut, aber heute kosten sie 14, das ist das Doppelte, das stimmt auch. Aber wenn du überlegst, dass das bei mir gut 40 Jahre her ist, dann finde ich eine Verdopplung zwar spürbar, aber wenn ich überlege, wie sich Essen, Urlaub, Wohnen, was auch immer verteuert hat, dann ist das gar nicht so viel. Und es ist eben wie so oft, wenn du an früher was mit bisschen Wehmut zurückdenkst, sind das nicht immer die rein klarsten Gedanken. Also man kann diese Buchpreise sehr genau verfolgen. Und das ist übrigens ja auch das Schöne, das lieben die Leute auch am Hemmet. Wir sind ja eine der wenigen Buchhandlungen in Deutschland überhaupt, die gebrauchte und neue Bücher haben. Wir haben das immer schon gehabt, aber nach ein paar Jahren probieren haben wir jetzt im großen Raum, wenn du reinkommst, du kennst es ja, sind neue Bücher, englisch- und deutschsprachig, im kleineren Raum, sind fast genauso viele, auch wenn der Raum deutlich weniger Fläche hat, gebrauchte, weil früher waren die Bücher einfach schmaler, das war so. Und die Leute nehmen das um, zum Beispiel, wie du einen alten David L. Lindsay und feuchte Augen dabei bekommen, kaufen. Oder aber zu sagen, ey, um dieses Buch bin ich schon 4-mal rumgeschlichen, da haben mir gute Freundin von erzählt, komm, hier kostet 2,50, ich nehme es mit. Das liebe ich auch, weil es ist doch cool, wenn du was ausprobieren kannst und nicht gleich, oh, das war aber teuer und hätte ich es mal nicht gemacht.
Und das ist auch eine schöne Sache für jemanden, der zum Beispiel nicht so ein großes Budget hat für Bücher, ne?
Genau, ganz wichtig übrigens.
Ja, schön. Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch. Alias Krimiduett Buchclub. Denn einmal im Monat einigen wir uns auf ein Buch und besprechen es dann hier, natürlich ohne uns vorher abgesprochen zu haben, wie wir es finden. Und diesmal war Christian dran, drei Bücher vorzuschlagen. Und es waren folgende: Smiley von Nick Hakaway, Mörderische Gastfreundschaft von Celia Dale und Auf der Lauer liegen von Liz Nugent. Warum hast du dich eigentlich für diese drei entschieden, Christian?
Ich fand die aus unterschiedlichen Gründen spannend. Also mich hat bei dem Nick Hakaway, hast du ja schon erwähnt, Sohn von großen Jean Le Carré, einfach interessiert, ist der nur Sohn und schreibt einen weiteren Agentenroman oder steckt da mehr dahinter? Das hat mich interessiert. Bei Mörderische Gastfreundschaft von Celia Dale ist es einfach, ich fand spannend vom Klappentext. Ich hatte es damals noch nicht gelesen. Inzwischen habe ich das nachgeholt, dass es um ältere Menschen geht. Eine recht alte Dame wird in ihrem übrigens Urlaub von einem bisschen jüngeren Ehepaar angesprochen. Die freunden sich an, essen zusammen und dann erfährt diese ältere Dame, dass dieses Ehepaar eigentlich immer gerne alte Leute in ihr Haus aufnimmt, denen so den Lebensabend schön macht. Und da denkt sie, das ist doch was für mich und schlägt ein. Fand ich ungewöhnlich, interessant klingt, genau. Und Liz Nugent, da war es so mit Auf der Lauer liegen. Das hat mich interessiert, weil ich einen Roman vor Jahren schon mal von ihr gelesen hatte. Ist irgendwas mit Sally Diamond. Komme ich leider nicht mehr drauf, ist aber überall nachzulesen. Und der hat mich positiv erwischt, ist umgehauen, der Frechheit, der Sprache wegen. Und da dachte ich, cool, ne? Und bei Liz Nugent Auf der Lauer liegen hatte ich das Hardcover so ein bisschen verschlafen, habe ich einfach nicht mitbekommen. Auch das passiert manchmal. Und deswegen habe ich mich jetzt gefreut, dass es vor ein paar Wochen als Klappenbroschur, Taschenbuch erschienen ist. Und deswegen waren das meine drei Vorschläge an dich, beziehungsweise dann an die weltweite Community vom Krimi-Duett.
Genau, und das muss ich nochmal sagen, Christian, nicht, dass ich das vergesse, weil du zweimal gesagt hast, wenn wir Millionäre sind, ihr lieben Leute da draußen, die sich vielleicht auch nicht so gut auskennen, wir verdienen keinen Cent hier mit dem Podcast. Im Gegenteil, wir zahlen noch drauf, aber wir machen das sehr, sehr gerne, es macht uns großen Spaß. Wir lieben das ja auch, diese Community, den Austausch mit euch, und wir haben ja dazu aufgerufen, abzustimmen diesmal. Das war ja das allererste Mal, eine kleine Premiere, und das habt ihr auch getan. Und auf Platz 3 landete recht klar Celia Dale, was ich auch ein bisschen schade fand, weil ich fand das auch total spannend. Hätte mich gefreut, wenn ich mal so ehrlich sein darf, wenn das gewählt worden wäre, aber man kann es ja noch lesen, ist auch nicht so dick und es eignet sich vielleicht auch gut für einen Urlaub. Knapp auf Platz 2 mit einer Stimme Stimme wirklich Unterschied. Nick Hathaway mit Smiley und auf der 1 eben Liz Nugent. Und da geht's in Auf der Lauer liegen um einen Mord. Und der passiert ganz am Anfang. Und man weiß auch, wer der Täter ist. Das finde ich schon mal super ungewöhnlich. Und wie dieser Todesfall dann die Leben von, ich glaube, 3 Perspektivfiguren sind, über die Jahre beeinflusst. Christian, wie war denn dein Eindruck vom Buch? Was hat dir vielleicht auch gut gefallen?
Also es ist tatsächlich der Anfang, den du ja erwähnt hast. Das ist fast typisch für die irische Autorin. Es kommt ja ziemlich knallig daher. Also der Anfangssatz, ohne den jetzt hier zu spoilern, der ist schon aussagekräftig. Und hier ist es ja tatsächlich auch so, dass es in einem Zeitraum von gut 35 Jahren spielt und hat mich von Anfang an in den Bann gezogen. Das liegt an der Sprache, das liegt an der Figurenzeichnung, die sie vornimmt. Es ist wieder eine kleine Familie, in deren Umfeld dieser Mord, dieser Totschlag passiert. Im Grunde geht es darum, du tauchst ein in die verschiedenen Charaktere. Für mich ist das Buch der Hammer und das ist ein positives Werkzeug.
Jetzt hast du aber schon deine Bewertung ein bisschen vorweggenommen. Das kommt doch eigentlich erst am Ende. Aber du meintest ja, der Anfangssatz ist schon der Hammer. Wir wollen ihn aber nicht spoilern, aber ich habe gerade das Buch geholt und er steht tatsächlich hinten drauf. Deshalb verlese ich ihn jetzt mal einfach. Das ist dann ja kein Spoiler. Mein Mann hatte eigentlich nicht vor, Annie Doyle umzubringen, aber diese verlogene Schlampe hat es nicht anders verdient. Also das ist schon ein Knaller, oder? Ein Knaller erster Satz.
Keine Frage, das ist harter Tobak. Das könnte ja auch in eine Richtung drehen, ultra gewalttätig. Über das Wort Schlampe brauchen wir nicht sprechen. Ne? Also, aber es passt einfach zu dem, finde ich, was sie erzählt. Wenn man weiterliest, erfährt man das ja auch schnell, dass das eine eher honorige, aussehende Familie ist. Und da kann man sich ja schon anfangen zu wundern, wie kommt dieses Wort, was ja eher von der Straße herrührt, überhaupt in den Sprachgebrauch. Die wohnen schon stattlich in einem schönen Herrenhaus. Die legen Wert auf Kleidung, Essen, Umgangsformen. Die wollen auch so gesehen werden. Und das ist schon ein starker Bruch. Und genauso, finde ich, schreibt auch Liz Nugent. Und das hat mich, ohne ein Fazit vorwegzunehmen, hat mir großen Spaß bereitet.
Ich fand es ganz schwer, das Buch einzusortieren in Kategorien. Also hinten, vorne steht Roman drauf, hinten schreibt aber WDR 2 zum Beispiel durchaus gehobener Psychothriller, Frankfurter Rundschau auch psychologischer Thriller. Wie würdest du es denn definieren?
Ja, Thriller würde ich jetzt so von meinem Sprachgebrauch nicht sagen, ne, weil es ist ja eher so krass und grell bunt, diese Familiengeschichte daherkommt. Es ist ja eher ein Familienroman, was im Laufe, wie gesagt, von über 30 Jahren auch mit den Einzelnen der Familie passiert. Das verändert sich ja sehr drastisch. Ob man es jetzt Roman nennt, ob man es Kriminalroman nennt, würde ich mich schwer tun. Aber wie gesagt, ich meine, siehe unser Podcast, ich finde, das kann jeder für sich so in eine Schublade packen, wie er möchte. Aber es gehört auf alle Fälle zu 100% in unser Genre, was wir besprechen. So anders es auch daherkommt als vieles Herkömmliches.
Das wollte ich nämlich sagen. Ich finde, es ist auch ein ganz anderes Buch als das, was ich sonst lese. Fand ich auch total spannend. Es war eher wie so ein Bericht. Also du hast es gelesen und jede Lektorin zieht einem eigentlich die Ohren lang, wenn man so viel Tell statt Show macht. Also es gibt ja dieses Prinzip Show, don't tell. Das heißt, dass man als Autorin zum Beispiel nicht schreibt, ich liebte meinen Sohn und wollte, dass er mich nie verlässt, sondern man versucht, die Liebe durch Gesten, Dialoge, durch Szenen zu zeigen, statt nur behaupten. Ja? Und hier haben wir am Anfang, finde ich, ganz, ganz, ganz viel Tell. Und das hat mich zuerst fast ein bisschen abgeschreckt, aber ich glaube, das ist einfach ihr Stil. Und ich bin dann auch dran geblieben, weil das trotzdem so packend war. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Berichtsartige und auch das Bewerten ja in den einzelnen Perspektiven, ne? Also da wird ja nichts der Fantasie überlassen. Die sagen ja wirklich, so sehe ich das, so habe ich das empfunden. Und das ist ihr Stil und das hat aber zu diesem Roman total gut gepasst. Und ich habe den tatsächlich innerhalb von 24 Stunden durchgelesen.
Boah.
Ja, also das war, weil ich das Buch so spannend fand und das liegt auch wirklich am Plot, weil der Plot ist wirklich meisterhaft geplottet. Haha, ja, also das Wort Wiederholung, aber sie hat es meisterhaft geplottet und man kann natürlich immer sagen, dass es irgendwie weit hergeholt und ne, dass der dann auch noch die kennt und du weißt, was ich meine, wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber ganz ehrlich, in welchem Thriller oder Krimi, egal ob das jetzt ein Buch oder Film ist, ist das denn nicht so? Und ich finde, die Figuren haben plausibel gehandelt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also das sehe ich genauso, ne? Das freut mich tatsächlich, weil mir das Buch so besonders gut gefallen hat, dass dir auch mit Zweifeln und Zögern vielleicht am Anfang so über die Handwerkssachen, die du gerade erwähnt hast, aber dass es dir letztendlich auch so gut gefallen hat. Weil es gibt ja noch eine Besonderheit. Am Anfang wird dir logischerweise der Anfang erzählt und dann erzählen drei Menschen in der Ich-Form, wie die Geschichte weitergeht und wie sie die sehen. Und teilweise gibt es ja Doppelungen, ne, dass zum Beispiel die Mutter dieser Familie sieht manche Sachen ganz anders als der Sohn, um den es ja auch geht. Und was ich nie erwartet hätte, weil mir hätte das schon für einen famosen Roman gereicht, ist eben, was du kurz angekratzt hast, das lange Ende, also wie sie die Geschichten dieser Menschen miteinander verknüpft. Weil dann geht's ja wirklich nicht mehr darum, wie war das jetzt mit dem Mord, Totschlag am Anfang, sondern was ist eigentlich in dieser Familie damals los gewesen, was hat sich daraus entwickelt. Und ich finde nach wie vor, nicht jeder kann das schreiben, nicht jeder mag das lesen, aber Familie ist eine der spannendsten Felder, die ich persönlich kenne. Ich würde jetzt nicht nur Familienromane deswegen lesen, aber Liz Nugent mit Auf der Lauer liegen hat mich in ihren Lesebann gezogen. Und ich bin da auch ehrlich, ich habe gerade die Augen hochgezogen, als du gesagt hast, du hast es in 24 Stunden gelesen, weil ich habe es tatsächlich auch an einem Tag gelesen. Und das ist bei mir zeitlich allein eher nicht möglich. Aber hier dachte ich, essen kannst du auch morgen. Ich kann das nur wiederholen, es ist einfach ein cooles Buch. Wer Lust hat auf ein bisschen Experiment, ist es ja gar nicht schwer zu lesen. Ne? So wie du gesagt hast, am Anfang hast du dich ein bisschen gewundert und dann hast du gemerkt, dieser Berichtston, das ist ja, als ob die dir erzählen, wie sie die Sache sehen. Und dann gehst du aber außer Haus und triffst den anderen und der erzählt ja auch, wie er das gesehen hat. Das sind ja im Grunde auch Berichte und so ist das Buch und es ist ja sehr lebendig.
Ja, und man fiebert auch wirklich mit den Figuren. Also Kate, brauchen wir nicht drüber reden, war auf jeden Fall die sympathischste und fand ich auch fast schon ein bisschen zu gut für diese Welt tatsächlich. Der Sohn Lawrence, der war mir eigentlich auch, das traue ich mich gar nicht zu sagen, aber der war mir auch sympathisch und der tat mir immer so ein bisschen leid. Der hat natürlich auch ein paar komische Sachen gemacht, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dachte ich so, Mensch, aber mir war selten, wenn ich ein Buch gelesen habe, ein Charakter so zuwider wie die Mutter, wie Lydia. Also ich fand sie wirklich furchtbar, aber auch in dieser furchtbaren Grausamkeit war sie hervorragend gezeichnet von Liz Nugent.
Und das ist ein hohes Lob, dass du trotz dieser, ich mag die Figur überhaupt nicht, das ist zum Beispiel auch bei dem Sebastian Bergmann, den die Christiane, war es glaube ich, erwähnt hat, dass sie die Bücher von Hjort und Rosenfeld gelesen hat. Dieser Bergmann, mit dem möchtest du nicht in einer Stadt wohnen, du möchtest nicht mit dem in Urlaub fahren, du möchtest den nicht an deiner Seite haben. Und trotzdem lesen die Leute, die alle dieser Meinung sind, alle acht Romane. Und das musst du erst mal hinkriegen, eine unsympathische Figur. So zeichnen, dass alle sagen, oh, was für ein Typ oder in dem Fall, was für eine Frau, was für eine Mutter. Und trotzdem ist dein Fazit, in dem Fall ja deins, das ist schon brillant handwerklich gemacht und gezeichnet.
Sie hat auch wirklich den Mut, ihren Figuren weh zu tun, ne?
Absolut. Habe ich noch auf meinem imaginären Zettel stehen als höchstes Lob. Und das, ja, manchmal musst du schlucken dabei, ne, finde ich schon. Aber wenn man bereit ist, sowas zu lesen, ich finde, das öffnet so eine Tür in der Lesewelt nochmal 12 Zentimeter mehr. Und man muss es ja nicht immer tun, ne? Ich lese auch manchmal gerne Old School, einfach um so ein bisschen in meiner, ja, festen Blase zu sein. Da weiß ich, was mich erwartet, so, ne?
Es hat auf jeden Fall den Lesehorizont erweitert.
Ja.
Aber beim Thema, wenn wir beim Thema sind, Figuren wehtun, ich habe wirklich beim Zuschlagen gesagt, ich saß dann auf der Terrasse bei uns, es war ein schöner Sonnentag, mein Mann saß gegenüber, ich habe gesagt, das war ja schrecklich. Und dann hat mein Mann gesagt, so schlecht? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist einfach ein grausames Ende und sie tut ihren Figuren echt so weh. Und das tat mir fast schon körperlich weh. Und da dachte ich so, boah, das musste ich dann auch erstmal kurz sacken lassen. Also deshalb weiß ich nicht, ob ich nochmal ein Buch von ihr lesen werde, weil es schon echt hardcore war. Aber auch, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht.
Ja, aber das ist eine schöne Szene, die du da beschreibst, ne? Weil schrecklich ist ja eigentlich besetzt mit, ja, Furcht, mit negativ besetzt. Ah, was für eine schreckliche Musik, du immer was. Ist ja negativ. Aber das mit den Figuren wehtun, das tut sie ja im Roman. Ne? Nur für die Menschen da draußen wehtun heißt ja nicht immer, dass alle reihenweise tot sind, sondern dass sie eben auch Sachen erleben, die nicht schön sind, dass sie enttäuscht werden, wo du denkst, na, noch 4 Seiten, vielleicht kommt ja doch noch ein Happy End, da ist Liz Nugent eher so, nee, ich schreibe dann lieber 1 Seite Dankesworte für den Verlag und so, das finde ich cool. Ich meine, diese Frau dankt sogar ihrer deutschen Übersetzerin.
Fand ich sehr sympathisch.
Wie cool ist das denn? Ey? Wie selten liest du sowas? Dank den Leuten vom Steidel Verlag. Ja, ist einfach cool.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Die Bewertung ist wie immer, das höchste Lob ist ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Dann kommt kriminell gut Unterhaltung, dann solider Krimi mit kleinen Schwächen. Es folgt kann man, muss man aber nicht oder Finger weg. Was sagst du denn, Christian?
Zum ersten Mal in den
10 Folgen sind wir jetzt.
10 Folgen Podcast vergebe ich ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Mir ist vollkommen bewusst, dass Liz Nugent mit dem Buch Auf der Lauer liegen nicht jedem gleich gut gefällt. Das ist vollkommen klar. Aber ich finde, es ist ein Versuch wert. Du hast ja schon ein paar Sachen dazu gesagt. Und ich finde, wirklich einfach mal ausprobieren. Deswegen vergebe ich zum ersten Mal in unserer Rubrik die oberste Kategorie, ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal, weil ich finde, die Autorin hat das mit dem Roman verdient, ausprobiert zu werden.
Und ich sage, es ist kriminell gute Unterhaltung. Ich behalte mir das oberste Lob noch ein bisschen vor, wegen der genannten Kritikpunkte, aber hey, das ist auch schon echt gut. Es ist, glaube ich, mit das Beste, was wir hier im Krimi-Duett-Buchclub in 2 Stimmen ein Buch bislang gelesen haben. Deswegen, also wirklich, wirkliche Empfehlung von uns beiden. Und nicht vergessen, wenn ihr bei 2 Stimmen ein Buch bzw. dem Krimi-Duett-Buchclub mitmachen wollt, dann könnt ihr uns eure Meinung zu dem nächsten Buch noch per Mail schicken oder auch via Social Media. Unser Leser, der Christoph, hat es tatsächlich auch geschafft, rechtzeitig quasi Liz Nugents Buch zu lesen und hat seinen Leseeindruck mit uns geteilt. Und er hat geschrieben, mir hat der Roman sehr gut gefallen und bekommt in meiner Privatwertung 4 von 5 Sternen, was nicht so häufig vorkommt. Obwohl das Erzähltempo eher langsam ist und eigentlich nichts Spektakuläres passiert, fand ich den Roman spannend. Gar nicht so leicht zu erklären, warum eigentlich. Den ständigen Wechsel zwischen den Perspektiven verschiedener Akteure bekommt die Autorin jedenfalls sehr gut hin. Und ich glaube, das hilft sehr, die Leser bei der Stange zu halten. Und weil die Geschichte recht unkonventionell ist, habe ich mich ständig gewundert, wie es wohl weitergehen wird und bin auch mehrfach wirklich überrascht worden. Und dann beleuchtet der Roman auch noch einige Dinge jenseits der eigentlichen Handlung. Die piefig-katholische Klassengesellschaft Irlands Mitte der 80er und einen sich abzeichnenden Ausbruch daraus. Die langen Schatten, die Gewalttaten werfen auf Täter und sonstige Betroffene. Und die perfide Art, wie toxische Persönlichkeiten auf ihr Umfeld einwirken. Sicher nicht das letzte Buch, das ich von dieser Autorin gelesen habe. Also sehr schön, danke lieber Christoph, dass du deine Meinung geteilt hast mit uns und unseren Krimi-Duett-Hörerinnen und Hörerinnen. Falls ihr da auch Lust drauf habt, wir wissen, es ist auch immer ein bisschen knapp und so auf Druck zu lesen, ist auch nicht für jedermann was und manch einer liest auch eben lieber für sich und erfreut sich dann trotzdem an unserer Diskussion. Wenn ihr aber gerne auch fürs nächste Buch mit uns teilen möchtet, was ihr ja für einen Eindruck bekommen habt, was eure Meinung ist, dann schreibt uns an hallo@krimi-duett.de, denn ihr konntet ja wieder abstimmen und das hat der Christoph ja auch gemacht und er hat zum Beispiel für Harlan Coben gestimmt. Und Harlan Coben mit In tiefster Nacht ist es dann auch tatsächlich geworden. Wir freuen uns sehr auf die Lektüre dieses Thrillers. Ihr habt ja wieder fleißig abgestimmt auf Spotify, Instagram und auch per Mail. Und er hat recht deutlich gewonnen und wir sind sehr, sehr gespannt, weil es ist ein sehr erfolgreicher Autor, zu dem aber einige auch ein zwiespältiges Verhältnis haben. Aber mehr wollen wir nicht verraten und möglichst unbedarft an die Lektüre dieses Thrillers gehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Nachttisch. Beziehungsweise das, was wir gerade lesen. Ja, Christian, was sind denn deine Current Reads?
Ich werde mir irgendwann einen Nachttisch kaufen. Weil
ja, bitte. Er ist nur imaginär noch. Aber ich habe auch nicht alle meine Bücher, die ich gerade lese, auf dem Nachttisch.
Nein, passen mehr drauf. Ich habe 2 tatsächlich liegen. Und das sind beides Bücher, das passiert gar nicht so oft bei mir. Die erscheinen erst. Das eine ist das 2. übersetzte Buch eines Amerikaners namens Jake Lamar. Heißt im Original wie in der deutschen Übersetzung Viper's Dream. Und ich habe leider aus Zeitnot noch nicht mal anfangen können. Es liegt wirklich ganz oben. Bin deswegen so gespannt, weil der Autor im letzten Jahr auch beim Nautilus Verlag aus Hamburg das Schwarze Chamäleon veröffentlicht hat und da auch mit dem Deutschen Krimipreis international gewonnen hat. Und dieses Buch hat mich auch sehr begeistert. Ein politischer Kriminalroman in der schwarzen Community spielen, 90er Jahre in den USA. Das ist so ein Fall, ich habe mich diebisch gefreut, dass der Nautilus Verlag mir ein Leseexemplar vorab in Print geschickt hat. Manchmal machen die das als PDF oder so. Aber das will ich wirklich auch in der Hand halten. Und da bin ich auch ehrlich, ich habe mit Absicht noch nicht den Klappentext gelesen. Ich hatte das Englisch mal im Laden, das ist im Moment aber auch nicht mehr erhältlich. Und das ist so ein Fall, da brauche ich gar nicht wissen, um was es geht. Ich freue mich einfach drauf. Also Jake LaMar müsste im August oder September erscheinen. Und das zweite ist ein Debüt, meine ich, von einem amerikanischen Autor namens Brett Anthony Johnston. Amerikanischer wie deutscher Titel wie Burn Daylight. Das hat mich deswegen so interessiert, weil es eine Episode 1993 in den USA gab, es ein furchtbares Ereignis, dass nämlich eine Art Gemeinde mit einem Führer von den örtlichen Polizisten sollten deren vielen Farmgebäude durchsucht werden, weil sie unerlaubte Waffen hatten die alle, das ist in den USA nicht so selten, aber die sollten unerlaubte Waffen haben, es sollte Durchsuchungen geben und die haben sich dagegen verwehrt. Das führte dazu, dass sich die Polizisten zurückgezogen haben, größere Polizeieinheiten kamen und dann gab es Schusswechsel. Daraufhin kamen sämtliche amerikanischen Spezialeinheiten, es wurden Panzer aufgefahren und das Ganze gipfelte in Waco, Texas, dann mit, ich glaube, 90 Tage Belagerung und dann wurden diese mehreren Farmgebäude, also da waren mehrere hundert Leute in dieser Gemeinschaft. Es gab furchtbare Bilder, manche werden sich vielleicht noch erinnern, diese Häuser wurden dann durch Granaten in Brand gesetzt, ne, und über 90 Tote gab es. Und dieser amerikanische Autor, Brett Anthony Johnston, das beschäftigte ihn wohl schon sein halbes Leben lang, dieses Thema, dieses Trauma, dieses Ereignis. Und er hat das als Roman geschrieben mit zwei Figuren, zwei Hauptfiguren. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe das auch ganz frisch als Leseexemplar bekommen vorab. Es erscheint im August, September auch. Da bin ich aber sehr gespannt drauf, weil ich finde, dass der Kriminalroman als Genre sich auch anbietet, so etwas anders zu erzählen. Ne, weil du kannst ja heute, du könntest im weltweiten Internet, kannst du dir 80 Seiten dazu runterladen. Du könntest vermutlich 4 Sachbücher dazu lesen. Das gibt es bestimmt. Aber das in Romanform zu lesen, das finde ich manchmal wirklich extrem spannend, auch wenn es so abgedroschen klingt. Ne? Sollte weniger spannend sagen. Aber es liegt jedenfalls auf meinem Tisch und ich glaube, ich werde mit dem Jake LaMar anfangen.
Finde ich aber auch sehr interessant, wenn Autoren und Autorinnen irgendwie echte, also reale Ereignisse fiktionalisiert erzählen. Ist auch, glaube ich, ein ganz schöner Drahtseilakt, ne? Also wo nimmst du dir dann eben gerade, wenn es um so 90 Tote, da habe ich ja die Augen gerade geweitet, wenn es irgendwie darum geht, wo nimmst du dir auch Freiheiten raus, ne? Eben weil es auch, du musst eben auch einen guten Plot haben. Es muss eben auch die Geschichte stimmig sein und so. Das ist, ja, ist schon auch eine hohe Kunst. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du es dann fandest. Ja, das erste Buch, was ich gerade lese, ist Nacht über Soho von Kate Atkinson. Das ist im Dumont Verlag erschienen, Mitte Mai schon, ist aber erst kürzlich bei mir eingezogen. Christian weiß es, weil er hat es mir geschickt, aus ich habe es beim Hammett bestellt. Und es ist ein Roman, der im Juni tatsächlich auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste sogar war. Ne? Das habe ich aber erst nach der Bestellung gesehen, hat mich dann aber auch nochmal bestärkt. Für das Hardcover, das ist ja auch nicht, ich weiß gar nicht, wie teuer es war, 26 Euro oder so?
25 also oder auch. 26 Euro, ja.
Ja. Ja, da überlegt man ja doch immer, ne, klar, wir haben gesagt, Bücher sind eigentlich zu günstig, aber man überlegt immer zweimal, finde ich, bei so einem teuren Hardcover. Und mein Interesse hat er eben vorher geweckt, als ich im Hammett war und dieses, wie ich finde, extrem coole und besondere Cover mir ins Auge stach. Es ist ein historischer Kriminalroman, ich glaube, das kann man so sagen, er spielt in den Roaring Twenties in London und das finde ich ja schon total cool. Also da hat es mich ja schon mal vom Setting und von der Zeit und so. Es geht um eine einflussreiche Gangsterin, die mit ihrer Familie ja verschiedene Nachtclubs betreibt und der Polizei ein Dorn im Auge ist, auch weil eben immer mehr junge Mädchen verschwinden. Und ich bin, würde ich sagen, so bei 20% und ich fand schon den Anfang sehr, sehr stark, ne? Also wie die Gangsterin dann eben aus dem Gefängnis entlassen wird. Und das ist eben ein Happening für die ganze Stadt, mehr oder minder. Also ganz viele kommen da zusammen, aus dem vom Straßenjungen bis zu dem feinen Pinkel. Und ich mag den Erzählstil total gerne. Es ist mein erstes Buch von Kate Atkinson und auch diese Beobachtungsgabe, die Figurenzeichnung. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut und ich freue mich auf die weitere Lektüre.
Schön.
Dann das zweite, was ich auch gerade lese, ist People Pleaser von Catriona Stewart. Das ist bei Goldman Mitte Juni erschienen. Und das ist ein Thriller in der Welt der vermeintlich Reichen und Schönen. Es geht um das Starlet Maggie. Die ist durch eine Dating-Show sehr erfolgreich geworden und dann Influencerin gewesen. Also so wie man es jetzt seit den letzten paar Jahren oder in den letzten paar Jahren auch zuhauf sieht. Doch dann wird sie ermordet. Und die Polizei stellt dann nach einigen Wochen, Monaten die Ermittlungen ein, doch ihre Schwester Emma, das ist nämlich eigentlich die Hauptfigur, die will nicht aufgeben und macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Sie muss dann halt auch wirklich in diese von ihr verhasste Reality-TV-Welt, LAs, eintauchen und muss sich auch diese Dating-Show angucken. Das hat sie nämlich vorher nicht gemacht. Und da guckt sich das an und findet immer mehr Hinweise und so. Und ich finde das ist sehr, sehr modern. Man würde sagen, das ist New School. Aber es gefällt mir bislang echt gut. Also ich fliege da auch so durch die Seiten. Ich finde auch, dass man würde es nicht erwarten, wenn man es so hört, aber auch diese Trauer von Emma, die einzige Person, diese einzige Blutsverwandte, die sie noch hat, ihre Schwester verliert, das hat sie so gut dargestellt. Also, ne, das ist so ein Trauerprozess, da muss ja auch mal ein bisschen Raum dafür da sein. Und das in so einem Thriller, in so einem Mainstream-Thriller, würde ich auch sagen, dem so den Raum zu geben, das fand ich wirklich cool. Und ich glaube, das kann noch richtig spannend werden, zumal in dieser Welt, wo ja auch oftmals mehr Schein als Sein ist.
Definitiv.
So, das war es wieder für heute. Wir hoffen, ihr habt ordentlich Inspiration mitgenommen, habt auch hoffentlich einige Empfehlungen für eure Bücherwunschliste sammeln können. Vielleicht hört ihr uns gerade im Urlaub, vielleicht lest ihr auch jetzt im Urlaub schon einiges davon, was wir erzählt haben und nehmt da ein bisschen was mit. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Schreibt uns gerne auch immer, wenn ihr eine Empfehlung für jemanden sucht, wenn ihr konstruktives Feedback habt, Fragen, Themenwünsche, an hallo@krimi-duett.de. Ich möchte noch ganz kurz ein Feedback verlesen, Christian, was du mir geschickt hast von einer Hammett-Kundin, die nach ihrer Bestellung Folgendes an dich geschrieben hat. In der letzten Woche bin ich durch den Newsletter auf euren Podcast gekommen. Ich habe Montag angefangen und war sehr angetan. Während ich den Podcast gehört habe, bekam ich die Nachricht, dass die Zwillinge meiner Tochter geboren wurden. Nun werde ich mein Leben lang das Krimi-Duett mit dieser tollen Nachricht in Verbindung bringen. Also wie großartig ist das denn, oder?
Ja, ich habe mich auch total gefreut. Es ist eine Kundin, die bei uns, die nicht in Berlin wohnt, die bei uns seit vielen Jahren schon Bücher bestellt. Es ist einfach eine schöne Geschichte. Wenn du das im Roman lesen würdest, würdest du die Augen nach oben positiv verrollen und das Herz würde aufgehen. Und sie schreibt uns das so, ne, im Rahmen auch noch von einer Bestellung. Da habe ich mich echt gefreut. Habe ich ihr auch geschrieben. Ich habe sie natürlich gefragt. Sie freut sich, wenn du das, wie gerade geschehen, verliest. Und tolle Geschichte.
Sehr schön, habe mich auch sehr gefreut. Ja, und ihr freut euch hoffentlich, dass wir in 2 Wochen, trotz Urlaubszeit möchte ich sagen, wir machen keine Pause, wieder für euch da sind, unter anderem mit den Neuerscheinungen im August und auch mit der Buchempfehlung. Ne? Also schreibt uns, wenn ihr eine sucht, aber wir haben auch noch eine Liste mit ein paar, aber wir freuen uns immer, wir wollen ja auch einen kleinen Mix machen, ne? Da schauen wir auch immer drauf. Es geht nicht quasi, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern auch, dass man, so wie letztes Mal jemanden mal hat, der nicht so krimi-versiert ist, dann haben wir aber natürlich auch viele Hörer und Hörerinnen, die schon, man kann fast sagen, Krimi-Experten sind, die wollen dann vielleicht was Spezielleres und da versuchen wir eben auch immer einen guten Mix hinzukriegen. Und da ist es schön, wenn man noch ein bisschen Auswahl hat. Also schreibt uns da und schickt uns auch sehr gern eure Fragen. Egal ob zur Spannungsliteratur, zu unseren Jobs als Buchhändler und Autorin oder. Wir sammeln nämlich gerade, denn wir planen eine ganz besondere Folge in einigen Wochen, in der wir dann all eure Fragen beantworten wollen. Herzlichen Dank an alle, die unseren Podcast schon abonniert, kommentiert und mit 5 Sternen bewertet haben und weiterempfehlen. Da freuen wir uns wirklich über die Maßen. Ich sage hier die ganze Zeit, wir freuen uns, aber wir freuen uns wirklich. Also da geht einem echt das Herz auf. Und wenn ihr ein neues Buch braucht und in Berlin wohnt und Christian in Aktion erleben wollt, schaut gerne im Hammett in der Friesenstraße in Kreuzberg vorbei oder macht es so wie die Kundin, von der ich gerade gesprochen habe, von der wir gerade gesprochen haben, bestellt portofrei online. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben wollt oder euch auch Einblicke ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ich heiße dort Caroline Autorin. Alle Links und Angaben findet ihr in den Shownotes und jetzt können wir nur noch sagen, bis zum nächsten Mal und einen schönen Urlaub, falls er schon ansteht.
Ja, das wünsche ich auch allen und ich sage einfach, bis bald.